qualitativ.
Als ich gestern Abend in Google reingegangen bin und Dr. Paul Murdoch eingegeben habe, weil ich den Namen vorher gar nicht kannte, muss ich eingestehen, sprang mich ein absolut interessanter Lebenslauf an. Und ich muss sagen, wenn es nicht so spät gewesen wäre, hätte ich bestimmt noch weiter geguckt. Es war sehr, sehr interessant, so vielseitig. Und eine Besonderheit ist mir aufgefallen, dass uns etwas verbindet an der Stelle in dem Lebenslauf, dass sie eine Kurzbibelschule am Bodensee bei den Fackelträgern als junger Kerl gemacht haben. Ich muss um die 20 gewesen sein.
Ich war 17 Jahre alt.
17 Jahre alt. Ja, und wir so 15, 16 Jahre später, oder ich, damals auch bei den Fackelträgern auf Schloss Klaus die Kurzbibelschule gemacht habe und dort auch meine liebe Frau kennengelernt haben. Können Sie ein paar Dinge, wahrscheinlich nicht in der Fülle, aber ein paar Dinge zu sich sagen, wer Sie sind, Dr. Paul Murdoch?
Ja, von Geburt an bin ich Kanadier, bin in Los Angeles auf die Welt gekommen, 3 Tage nachdem die Familie dorthin gezogen ist, beruflich bedingt von meinen Eltern, habe meine Kindheit dort verbracht, habe meinen Schulabschluss in British Columbia gemacht und weil meine Mutter mich schon loshaben wollte, als Vierjährigen bin ich schon früh eingeschult worden, war deswegen auch schon mit 17 fertig mit der Schule. Ich wollte die große Freiheit, bin nach Europa zur Bibelschule gekommen und habe mir da den Bodenseehof dazu ausgesucht. Ich habe gute Freunde, Heinz-Werner Neudorfer, dann in meinem Theologiestudium kennengelernt, im Albrecht-Bengel-Haus, mit dem ich bis heute verbunden bin, nach 18 Jahren im Pfarramt, 12 Jahren in der Mission und 11 Jahren im Albrecht-Bengel-Haus darf ich jetzt in diesem Sommer, wie er jetzt schon nächste Woche in den Ruhestand gehen. Bin verheiratet zum zweiten Mal. Wir haben insgesamt 6 Kinder, 9 Enkel. Es geht was.
Auch das verbindet uns. Viele Jahre Missionsdienst. Und was ich gesehen habe, viele Jahre in Pakistan, mitten im Herzen der islamischen Welt, kann man denke ich sagen. Auch das ist wahrscheinlich jetzt zu umfangreich und vieles wird es da zu erzählen geben. Aber gibt es zwei wesentliche Punkte, was Ihnen wichtig geworden ist im persönlichen Umgang mit Menschen aus der islamischen Welt?
Ja, mir ist sehr wichtig, dass wir nur über den Islam reden können, insofern, als wir über Menschen reden, die einen persönlichen Glauben haben. Und der kann natürlich auch unterschiedlich gestaltet sein. Ich habe in Pakistan sehr fromme Menschen kennengelernt, denen der Glaube an Allah das Allerwichtigste in ihrem Leben gewesen ist, so wie bei uns, bei Evangelikalen oder Pietisten, oder sagen auch der Glaube an Jesus Christus, das ist für uns das Wichtigste. Menschen, die in einer großen Ernsthaftigkeit ihren Glauben leben und in ihrem System das für gut und richtig und notwendig auch so halten. Es gibt aber auch natürlich unter den Menschen wie bei uns auch Leute, die als Muslime auf die Welt gekommen sind, denen der Glaube aber nicht so wichtig ist. Vielleicht ist es für ihre Identität wichtig, aber für einen persönlichen Alltag nicht so wichtig. So wie bei uns 90% der Bevölkerung eigentlich sich nicht so groß im Glauben betätigt im Alltag, Bibel liest oder in Gemeindeangebote und so. So ist es auch in der islamischen Welt. Es gibt eine große Menge von Menschen, die wissen, ich bin Muslim, aber ich schaffe das sowieso nicht, alles einzuhalten. Also muss ich mich darauf verlassen, dass Gott vielleicht mir gnädig ist.
Herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt, ob ihr mitreden. Sie haben vielleicht gesehen, wenn Sie reinkommen, dass hier Start am Boden steht. Und Sie wissen ja, dass die Olympischen Spiele in Pyeongchang vorbei sind. Im Moment laufen noch die Paralympics. Aber ich habe gehört, dass ein ganz spannender Wettbewerb heute in dieser Kirche noch stattfinden soll. Ich darf Sie herzlich zu unserem heutigen Wettlauf zum Paradies begrüßen. An der Startlinie sehen Sie unsere drei Konkurrentinnen, die sich bereit machen. Ganz rechts sehen Sie Yasemin. Juhu! Und in der Mitte ist Hanna. Und rechts sehen Sie Bella. Alle Sportlerinnen sind hochkonzentriert und ich bitte Sie, ganz still zu bleiben, damit Sie nicht gestört werden. Wir beginnen mit den Fragen. Wer von euch hat zu Lebzeiten etwas gespendet?
Ich habe für den Roten Halbmond gespendet. Ich habe auch gespendet, natürlich für Rose die Welt. Ich habe immer für Greenpeace ganz viel abgegeben.
Respekt, meine Damen. Jede von euch darf einen großen Schritt nach vorne machen. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat eine Pilgerfahrt unternommen?
Ich war mit meinen Eltern in Mekka. Ich war auf Jakobsweg, habe ihn aber leider abgebrochen. Naja, ich war viel draußen in der Natur und auf meinen Wanderwegen habe ich den Jakobsweg ganz oft gekreuzt. Gilt das auch?
Na gut, jeder darf noch einen Schritt vor. Dann die nächste Frage an euch alle. Wer hat gefastet?
Ich habe jedes Jahr 7 Wochen ohne gemacht. Also selbstverständlich habe ich den Ramadan eingehalten.
Ich bin Veganer.
Naja, ich weiß von ein paar Mogeleien. Hier kommt keine von Ihnen weit. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat gebetet?
Selbstverständlich habe ich meine 5 Gebetszeiten eingehalten. Ich habe auch jeden Tag gebetet.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gebetet, aber wenn ich einen Sonnenuntergang, einen tollen Sonnenuntergang gesehen habe, dann habe ich den wirklich bewundert.
Hey, was soll das denn?
Hinten anstellen!
Hast du etwa viel gespendet?
Oh, ich hatte ja nie was.
Ja, oder hast du mehrere Pilgerfahrten gemacht oder wie verrückt gebetet oder gefastet?
Nein.
Also nicht besonders viel gebetet? Und warum bist du denn hier?
Ja, ich habe eine Eintrittskarte bekommen.
Also überholen kannst du uns nicht.
Yasemin, Hanna und Bella, drei ganz unterschiedliche Personen, auch mit unterschiedlichen Lebenswegen, unterschiedlichen Einstellungen. Nehmen wir die Bella. Ach, die will sicher auch eine gerechtere Welt. Die will Paradies auf Erden. Immerhin spendet sie ja für Greenpeace und schont die Tiere, lebt vegan. Bringt Einsatz, dabei glaubt sie vielleicht an eine höhere Macht, solange man nicht das irgendwie so mit einem persönlichen Gott in Verbindung bringt. Aber ja, dieser Sonnengang, das war auch schon inspirierend, erhebend, aber mal ehrlich, ein Himmel oder gar eine Hölle im Jenseits? Also, jeder Schritt vorwärts in dieser Welt für mehr Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Ja, das ist alles okay, das ist toll. Aber das ist dann auch alles, worauf sie vielleicht hoffen kann. Hannah, die will auch eine bessere Welt. Aber in ihr nagt irgendwie so das Gefühl, ob wir Menschen das wirklich so hinkriegen. Ich meine, ehrlich, wie lange machen wir das schon? Wie lange probieren wir das schon mit mehr Gerechtigkeit und Gleichberechtigung? Sie glaubt ganz fest daran, dass es einen Gott gibt und dass, als er diese Welt geschaffen hat, dass die Welt etwas anders war. Da war etwas entscheidend anders. Die Bosheit, die Niederträchtigkeit, all das, was uns unangenehm ist in dieser Welt, das hat ja gefehlt. Schon in der Kinderkirche hat sie von der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies gehört. Und glaubt fest daran, dass so wie Gott die Welt einmal in paradiesischen Verhältnissen erschaffen hat, dass es doch noch so werden kann, dass Gott eine neue Welt und einen neuen Himmel erschaffen wird. Ja, damit könnte Bella etwas anfangen. Ja, die Sache mit der Boshaftigkeit und der Schlechtigkeit mancher Menschen, wenn man das nicht in Verbindung mit Sünde bringen würde. Jasmin ihrerseits, die ist da ganz bei Hannah. Von der Sünde weiß sie was. Ihr Onkel, der Imam, der hat das mal so erklärt, schafft die Ungläubigen ab und schon ist der Kirche gefliegt. Dann werden alle Menschen Allah ergeben sein und dann wird Gottes Reich auf Erden sein, so hat es jedenfalls der große Gelehrte Maududi gelehrt. Sünden, ja, Sünden sind da, aber der Mensch kann sie vermeiden. Wenigstens die schweren Sünden. Und das ist auch ja seine ganze Verantwortung. Der Mensch muss sich von der Sünde fernhalten. Wie soll er sonst auf Gottes Gnade und Vergebung rechnen können? Nein, da muss der Mensch etwas tun. Ob die Welt und wann die Welt sich da verändert, ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber eins ist sicher, egal wie lange es geht mit dieser Welt, nach dem Tod, am Tag der allgemeinen Auferstehung, am Tag von Yawm al-Qiyamah, da werden alle Menschen vor Gott gestellt. Und dann werden die einen entweder in die Hölle oder ins Paradies kommen. Aber zurück zu Hannah. Sie hat einmal in einer eindrücklichen Predigt gehört, wie aus dem zweiten Petrusbrief zitiert worden ist. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wenn sie damals nachgefragt hätte, hätte ihr Pfarrer auch die Stelle aus der Offenbarung zitiert. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Sie musste auch damals und seither manchmal daran denken, wie Jesus, der erhöht ist und im Himmel auf dem Thron sitzt, dann sagt, siehe, ich mache alles neu. Und das hat sie auch in ihrem Leben irgendwo erfahren, dass bei ihr vieles neu wird, seitdem sie an Jesus glaubt. Sie ist sich nur nicht ganz im Klaren, wie sie es in diese neue Welt hineinschafft. Irgendwie hat sie das Gefühl nicht losgelassen, dass sie etwas dafür tun muss. Jasmin war mit ihr in dem Punkt ganz einig. Etwas tun müssen wir. Auch wenn sie nichts von einem neuen Himmel und einer neuen Erde wusste, für sie geht die Welt ewig weiter. Die Menschen kommen in die Hölle und ins Paradies, aber auf der Erde werden nach und nach Generation um Generation Menschen geboren. Die Menschheit pflanzt sich fort. Vielleicht war diese Rede von der neuen Erde und von dem neuen Himmel nur ungläubigen Speak für das Paradies. Ja, immerhin gehen ja die Vorstellungen im Islam ein bisschen auseinander, wie das so mit dem Paradies ist. Der Koran redet von zwei Paradiesgärten. Und weil es ein Dual ist, kann es sein, dass es eigentlich zwei mal zwei Gärten sind. Ja, und die späteren Ausleger haben gesagt, nein, nein, es sind nicht zwei, auch nicht vier, es sind sieben Paradiesgärten. Einer hat sogar gemeint, ach was, es sind acht. Auf jeden Fall wusste sie von ihrem Onkel, was in Sure 3, die Sitte im Rams, im Koran, ab Ayah 133 steht. Und wetteifert nach Vergebung von eurem Herrn und nach einem Garten, der in seiner Ausdehnung so weit ist wie Himmel und Erde und der für die Gottesfürchtigen bereitsteht. Diejenigen, die Spenden geben, das haben ja alle gemacht. Ob es ihnen gut oder schlecht geht, haben sie Spenden gegeben. Und die, wenn sie jemanden grollen, den Groll unterdrücken und den Menschen gegenüber Nachsicht üben, Gott liebt die Rechtschaffenen. Diejenigen, die, wenn sie etwas Abscheuliches getan oder durch sündigen Lebenswandel gegen sich selber gefrevelt haben, Gottes Gedenken und ihn um Vergebung für ihre Schuld bitten. Und wer könnte den Menschen ihre Schuld vergeben außer Gott? Und die in dem, was sie an Sünde getan haben, nicht beharren, wo sie doch wissen, dass es Sünde ist. Deren Lohn besteht in Vergebung von ihrem Herrn und den Gärten, in deren Niederungen Bäche fließen und denen sie ewig weilen werden. Welch trefflicher Lohn für die, die im Guten tätig sind. Ja, da war sie ganz bei Hanna. Um in Gottes Paradies oder Paradiese, Himmel, wie auch immer, hineinzukommen, muss man gehörig etwas leisten. Erst dann gab es Zutritt zu den paradiesischen Zuständen. Da fließen Bächen von Wasser, Milch, Wein und Honig. Da gibt es Früchte aller Art. Auch Fleisch. Insbesondere Fleisch von Geflügel, von dem, was die Menschen begehren. In silbernen Gefäßen, Krügen, Humpen und randvoll gefüllten Bechern wird den seligen Wein serviert, jenes im irdischen Leben verbotene Getränk. Verboten, weil es eben fürs Paradies aufgehoben werden muss. Kostbare Gewänder, Armringe aus Gold, Silber und Perlen schmücken die Paradiesbewohner. Auf gepolsterten, goldbesetzten und mit Brokat gefütterten Teppichen, Sesseln und Betten können sie sich entspannen und ausruhen. Ihr Umgang mit den anmutig aussehenden Paradiesjungfrauen und den Huris, jungen Paradiesknaben, ja, da war sie sich nicht so ganz sicher, als Mundschenk. Das soll die Gläubigen für ihre Entbehrung und diesseits mehr als Entschädigung erfahren. Was sie als Frau daran besonders reizen sollte, mit den Holis, mit den Paradiesjungfrauen, da wusste sie nicht so ganz genau, aber ihre Tante hatte gesagt, denk doch mal nach, da haben wir Frauen endlich unsere Ruhe. Naja, wenigstens müssen wir nicht mehr Wasser holen und kochen. Das mit dem Wasser holen schien ihr ein wenig weit hergeholt zu sein. Ich meine, seit wie vielen Jahrhunderten haben die Frauen nicht mehr Wasser geholt? Das kommt doch aus der Leitung. Aber selbst ihr recht liberaler, aufgeschlossener Onkel, der Imam, hat in seinen Khutbah-Predigten freitags in der Moschee immer Beispiele aus der Zeit Mohammeds genommen. Wie viele Kamele sei eine Frau wert, wenn ihre Ehre beschädigt ist? Ach, es ist alles so schwierig. Einer ihrer ehemaligen Mitschüler hat es noch viel schlechter gemacht. Er ging nämlich in eine viel strenggläubigere Moschee und er hat ihr einmal gesagt, was machst du dir überhaupt Gedanken über das Paradies? Frauen haben keine Seele und du wirst nicht reinkommen. Bella stand daneben und wurde immer röter im Gesicht. Sie konnte kaum mehr an sich halten. Also, ich bin eine tolerante Frau. Aber das geht mir entschieden zu weit. Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Frauen hätten keine Seele. In meiner Erfahrung verhält sich das eher umgekehrt. Ich kenne eine ganze Reihe von Männern, die seelenlos sind. Und wenn es Paradiesjungfrauen und Lustknaben für die Männer gibt, hallo? Ach, was soll's. Freien Sex haben wir ja schon erreicht in unserer Gesellschaft. Diese ekligen Fantasien von alten Männern mit den Paradiesjungfrauen und den Huris. Der Dialog schien gelinde gesagt gefährdet. Zumal Hannah einen Schritt in die Richtung von Bella gegangen war. Ihre ganze Körpersprache hat zum Ausdruck gebracht, dass sie eher in dieser Auseinandersetzung bei Hannah stand, mit Ausnahme von der Sache mit dem freien Sex, versteht sich. Jasmin ging in Verteidigungsmodus. Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ihr Christen sind es, die so dekadent sind. Ich meine, schaut euch doch mal um. An jeder Ecke, in jedem Kiosk, an jeder Tankstelle, Pornohefte, überall, freien Sex, Ehebruch, Saufen, Schweinefleisch fressen, pfui Teufel. Bella machte auf den Absatz kehrt und stürmte in Rage davon. Nur Wortfetzen waren zu hören, als sie sich immer weiter entfernte. Borniert, ewig gestrig, frauenfeindlich, pfui Teufel. Anna und Jasmin schauten sich an. Was jetzt? So viel es die beiden einte, sie glaubten ja immerhin an Gott, sie glaubten, dass Jesus auch wichtig ist, sie glaubten an die Auferstehung, sogar an das Gericht. Es war aber doch etwas wie eine Kluft zwischen den beiden. Was vor dem Tod in diesem Leben sein soll und was nach dem Tod und der Auferstehung kommen soll, darin waren sich die beiden nun wirklich nicht einig. Plötzlich hörten sie, wie eine hinter ihnen sich räusperte. Ach, die vierte Sportlerin stand noch da. Die hatte ja alles mitgekriegt. Und jetzt sah es aus, als wollten sie was sagen. Ganz schön viel Sprengstoff, was? Gott sei Dank habe ich in diesen Fragen für mich Klarheit gefunden. Wie? Was? Klarheit? Ja, genau, was meinst du damit? Tja, wie heißt ihr beiden nochmal gleich, Hannah und Jasmin? Hannah, als ich 10 Jahre alt war, betete ich jeden Abend vorm ins Bett gehen, lieber Gott, lass mich nicht in die Hölle kommen. Das hat mich damals richtig bewegt. Ich hatte einen halben Angst, da in die Hölle zu landen, von den Flammen verzehrt zu werden. Das hat mich damals richtig bewegt. Ich hatte schon lange Jesus in mein Leben gebeten, ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten. Ich wusste, ich bin Christ, ich bin Gottes Kind, aber ich hatte das unsichere Gefühl, es würde doch von mir und meinen Taten abhängen, dass ich in den Himmel komme. Dass Gott letztlich am Ende mir alles vergibt und zu sich in den Himmel aufnimmt. Das dauerte vielleicht 1 oder 2 Monate. Irgendwann konnte ich das annehmen, was mir von meinen Eltern und der Gemeinde gesagt wurde, es kommt nicht darauf an, was du tust oder getan hast. Es kommt darauf an, was er, Jesus Christus, getan hat und tut. Es kommt darauf an, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und sein Leben für dich gegeben hat, damit du von seinem Leben empfangen kannst und hast die Fülle. Du kannst das Geschenk seiner Liebe und seiner Vergebung einfach annehmen. Er hat für dich bezahlt. Das war so befreiend für mich, das zu begreifen und zu erfahren, dass ein anderer, nämlich Jesus, für mich all meine Sündenschuld beglichen hat. Dass er sein Leben hingelegt hat, damit ich das Leben nehmen kann, dass ich es haben kann. Das wurde mir mit vielen Beispielen erklärt. Anschauungsmaterial. Ich erinnere mich noch an das eine besonders gut. Das war die Geschichte von dem katholischen Vater im Konzentrationslager, wo jeden Morgen Insassen vom Gefängnis herausgerufen wurden, weil sie an dem Tag hingerichtet werden sollte. Und als der Name eines jungen Familienvaters ausgerufen wurde, der Frau und Kinder daheim hatte, da schritt der katholische Pater entschlossen nach vorne und nahm den Tod auf sich, damit dieser junge Familienvater weiterleben konnte. Ja, so muss es irgendwie sein. Mit Jesus, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir leben können. Und leider begreift es nicht jeder, der sich Christ nennt, dass es nicht die guten Werke sind, die uns retten. Gute Werke sind wichtig. Die Folgen aus dem neuen Leben, die sind eine Frucht des neuen Lebens. Aber wir werden nicht deswegen gerettet. Im Römerbrief sagte der Apostel Paulus, dass der gerechte Lohn für unsere Sünden der Tod ist. Das haben wir Menschen verdient, die wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, uns von ihm getrennt haben. Aber Paulus fährt das weiter und sagt, das ist der gerechte Lohn, dass wir sterben. Aber Gottes Geschenk ist es, dass wir die Vergebung und das ewige Leben haben. Das schenkt er allen, für die er der Herr ihres Lebens ist. Und Jasmin, Ich kenne auch deine Situation. Ich habe fast 10 Jahre lang in einem islamischen Land gelebt und das hautnah mitgekriegt, wie verunsichert die Menschen sind. Ja, es wurde auch schon vorhin gesagt, ja, man kommt nur zur Ruhe, wenn man die Hoffnung aufgibt, weil man muss sich einfach in sein Schicksal ergeben. Und erst, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat auf was anderes, Neues, Besseres und das stoisch hinnimmt, dann kann man zur Ruhe kommen. Die Menschen wollen das Gute. Sie wollen Gott dienen. Und sie lassen sich was kosten. Ich meine, stell dir das vor, die 5 Gebetszeiten jeden Tag, die nehmen insgesamt 2 Stunden vom Tag ein. Und dann noch das frühe Aufstehen zum ersten Gebet und die Arbeit lassen zum zweiten und zur dritten Gebetszeit. Und dann in der Nacht als letztes. Sie halten die Fastenvorschriften ein. Im Monat Ramadan sind sie ganz penibel. Selbst in den heißen Monaten, wo man es schier nicht überlebt, trinkt man keinen Tropfen Flüssigkeit vom Morgenkauen bis zum Einbruch des Abends. Sie geben Almosen in Höhe von 2,5% ihres Einkommens als Armensteuer. Sie machen die Pilgerfahrt nach Mekka und lassen es sich viel Geld kosten. Das ist nicht so, dass man am Wochenende hinchattet. Selbst wenn man mit dem Flieger hingeht, das sind 2-3 Wochen Vorbereitungslager und dann 2-3 Wochen im Land selbst und dann die Pflicht besuchen bei allen nach dieser Pilgerfahrt, wer selbstständig ist und bei dem die Arbeit liegen bleibt oder bei dem der angestellt ist und das Gehalt nicht mehr fließt, 1,5 Monate lang ohne Einkünfte auskommen. Ja, sie lassen sich's was kosten. Wird Allah, der ja barmherzig ist bekanntlich, wird er aber auch ihnen barmherzig sein, das wissen die Muslime eben nicht. Wie könnten sie es denn auch wissen? Denn selbst für Mohammed betet der fromme Moslem am Anschluss des rituellen Gebetes jedes Mal das Gebet für das Seelenheil Mohammeds und seiner Familie. Wenn nicht einmal Mohammed sicher sein kann, wie soll ich Gewissheit haben, dass das reicht? Dann gibt es die ständige Drohung mit der Hölle. Im Koran wird mit Höllenqualen den ungläubigen, abtrünnigen, ungehorsamen Menschen über 150 Mal gedroht. Aber wenn von Gottes Gnade die Rede ist, dann heißt es meistens vielleicht. Wird er euch Gnädigkeit sein? Inshallah oder Mashallah. So Gott will, wird er euch gnädig sein. Menschen, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind und Jesus als Herrn ihres Lebens erkannt und anerkannt haben, berichten immer wieder, was das für ein Riesenunterschied ist. Im Kopf es zu wissen und im Herzen die Gewissheit zu haben, dass ich bei Gott angenommen bin. Dass es nicht auf mich ankommt, sondern dass Gott alles durch Jesus Christus, seinen Sohn, bereits getan hat. Und dass eine Beziehung zu diesem Gott mich jetzt schon in diesem Leben trägt. Es gibt zwar auch eine kleine Sekte innerhalb des Islam, die daran glaubt, dass im Himmel, also im Paradies, der Gläubige ab und zu mal einen winzig kleinen Augenblick Gott in seine Herrlichkeit sehen wird. Aber das ist nur flüchtig. Und ganz selten. Und wir als Christen, uns wird gesagt, wir werden in Gottes Gegenwart sein. Wir werden um seinen Thron stehen und ihm Lob singen, ihn preisen und von dem Licht seines Glanzes leben und Zehrung haben. Als einer, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, halte ich mich fest an dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, als er von ihnen Abschied genommen hat. Euer Herz erschrecke nicht. Habt keine Angst. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. So wie es die Bibel erzählt, wird es nie Himmel auf dieser Erde geben. Auch wenn wir uns noch so anstrengen, wir Menschen kriegen das nicht hin. Wir kriegen das wegen der Sünde in dieser Welt nicht hin. Die Muslime glauben eben, dass man die Sünde überwinden kann in dieser Welt. Und dass dann alle wahre Muslime werden, das heißt Gott unterworfen sein. Wir werden es auch nicht halbwegs schaffen. Dazu fehlen die Voraussetzungen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um eine bessere, gerechtere, schönere, gesündere Welt bemühen müssen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, unsere Hoffnung als Christen liegt darin, dass Gott alles neu machen wird. Die Fehler, die in unserer Schöpfung da sind, die durch den Sündenfall gekommen sind, dass jeder auf Kosten eines anderen lebt, diese Mechanismen werden in seiner neuen Welt nicht mehr greifen. Da werden Lamm und Löwe beieinander liegen. Da wird Frieden sein. Die ganze Schöpfung muss erneuert werden. Für die Bibel wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen es die Sünde und deren Folgen nicht geben wird. Und daran darf der Christ teilhaben. Jesus macht alles neu. Das Reich Gottes ist inwendig in dem Gläubigen, aber greifbar erst nach dem Gericht an der Welt, nach der Schöpfung, nach der Neuschöpfung des Alls. Himmel und Erde werden vergehen. Siehe, ich mache alles neu. Ich weiß, Jasmin, für den Koran bleibt die Erde ewig bestehen. Das Gericht betrifft nur jeden einzelnen Menschen. Nach dem Tod kommen die Menschen am jüngsten Tag, am Yom al-Qiyamah, ins Gericht und von dort teilweise über einen Zwischenstand, den ihr Araf nennt, entweder ins Paradies oder in die Hölle. Da läuft man über eine Brücke, so schmal wie ein Haar oder die Schneide eines Messers. Da laufen die Menschen drüber und je nachdem, ob sie Sünder sind, fallen sie nach rechts oder links in die Hölle oder schaffen es hinüber ins Paradies. Und die, die hinunterfallen, die werden Brennstoff für die Verdammten. Die Verdammten werden Brennstoff für die Hölle sein, dessen Hitze nichts verschont, die nie nachlässt, Speisen und Getränke wie geschmolzenes Erz, wie das heiße Wasser, Kleidungsstücke siedend heiß aus flüssigem Kupfer und aus Teer, Marmorwerkzeuge wie Fesseln, Ketten und Eisenstücke aus auch eisige Kälte, wird als Peinigungsmittel genannt. Aber auf Erden geht für euch Muslime das Leben eben ewig weiter. Auch wenn Jesus wiederkommt, wie ihr glaubt, dass Jesus wiederkommt, wird er den Dajjal, den Antichristen im Krieg, besiegen und vernichten. Und dann wird er sich zur Ruhe setzen, heiraten, Kinder bekommen und einmal sterben, damit auch er ins Paradies kann. Das Reich Gottes ist für euch Muslime das Haus des Islam, die Allah unterworfene Erde. Dort, wo alle Menschen Allah unterworfen sind, ist das Reich Gottes. Die Schlüsselfrage ist, wie sehen Christen und Muslime die Sünde und ihre Folgen? Darum gibt es bei euch im Islam keine Erlösung, weil es keine Vergebung für eure Schuld gibt. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was Hannah und ihre Freundin Jasmin aus diesem Gespräch schlussendlich an Konsequenzen für sich und ihr Leben gezogen haben. Aber das ist auch nicht so wichtig. Entscheidend ist, was du daraus machst.